Hallo, hier ist Uland und ich bin im Trash Talk. Heute mit dem Thema Rollenspiele und Mittelerde. Wenn ihr die einzelnen Kapitel ansteuern wollt, denkt an die Kapitelmarken.
Pipi-Kaka-Humor geht leider immer, da kann ich nichts gegen machen.
Ja und nein, sind klassische Antworten.
Ich weiß, es ist eine fiese Bildungslücke für einen Rollenspieler, aber es war so. Ich weiß nicht, er ist immer an mir vorbeigegangen.
Dann merkt man halt doch, dass es hier nur um Klamauk des Klamauks willen geht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Patrick und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder mal den Universal-Nerd Patrick. Hallo.
Moin, genau, Patrick, Nerd von A wie Avatar bis Z wie Zauberwürfel. Alles, was irgendwie mit Nerdtum und so weiter zu tun hat, habe ich garantiert schon mal gehört oder hab's hier zu Hause rumstehen.
Sehr cool. Und da wir jetzt wirklich irgendwie bei 39 Grad draußen aufnehmen, bist du schon weggeschmolzen?
Ich bin so weit weggeschmolzen, dass ich zu spät zur Aufnahme gekommen bin, weil ich einfach nicht dran gedacht habe und unten gesessen habe und einfach Wasser in mich habe einlaufen lassen.
Das ist sehr vernünftig. Bei mir ist es genauso warm und ich hoffe, ich bekomme dann hinterher beim Schneiden den Ventilator raus, der mich ein bisschen anpustet, damit ich es überlebe. Aber ansonsten, falls ihr ein leichtes Rauschen hört, tut mir leid, aber ein bisschen Kälte muss halt auch sein. Okay, wir starten aber direkt rein. Und wie wäre es denn, wenn wir einen Videotipp besprechen?
Können wir machen. Und zwar kann ich als Videotipp den Trailer von dem neuen Jurassic Park sehr, sehr empfehlen. Also so wie ich das verstanden habe, soll der wieder zu Back to the Roots sein. Also sprich dieses Fun und Abenteuer aus dem ersten Film mit einer gehörigen Portion Schock und Horror. Nicht so wie die letzten Filme, die alle ein bisschen überdreht waren und alle ein bisschen poppiger, bunter waren. Das, was ich so gesehen habe, sieht wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Und es hat Scarlett Johansson. Also hey, was kann schiefgehen?
Na, da bin ich mal gespannt. Ich gehe tatsächlich nächste Woche rein. Meine Freundin hat mich genötigt, weil mich der Trailer nicht so abgeholt hat. Weil wenn wir gerade davon reden, ein Trailer, der mich abgeholt hat, war der für Formel 1, der Film, wo ich ja nun überhaupt kein Formel 1-Fan bin, aber da das vom Regisseur ist, der auch Top Gun gemacht hat, also den zweiten Teil, und das immer gut aussah, habe ich gedacht, hey, ich meine, wenn es gut aussieht, kannst du ja mal reingehen. Und Bonus, unser Kino ist klimatisiert, deswegen sind wir gestern ins Kino gegangen, haben uns Formel 1 angeguckt und tatsächlich, das ist ein Film für die große Leinwand. Also ich glaube, wenn ihr ihn auf einem normalen, weiß ich nicht, 40, 50, 60 Zoll Fernseher zu Hause schaut, wird der sterbenslangweilig sein, aber auf so einer riesengroßen Leinwand mit 5, 6, 7, 8 Meter Diagonale ist es schon ziemlich geil.
Ich habe schon früher, als mein Vater immer Formel 1 geguckt hat, habe ich mich schon gefragt, warum man Autos zuguckt, die im Kreis fahren. Und ja, das ist ein Film, der ist ein bisschen anders aufgezogen, aber reizt mich mal so überhaupt nicht.
Kann ich völlig verstehen. Ich musste mit meiner Ex-Freundin immer Formel 1 gucken und das ist schon langweilig. Aber wie gesagt, der Film, wenn du quasi im Cockpit drin sitzt, ist schon ganz spannend. Okay, mein Videotipp der Folge ist diesmal ganz rasch abgehandelt, wobei er wieder eine der vielen Ask Me Anything-Fragen aufgreift, die ich noch auf meinem Vorratsstapel habe, weil sich im letzten halben Jahrzehnt echt viel angesammelt hat, obwohl wir eigentlich das ja jede Folge machen, aber irgendwie der Stapel wird tatsächlich nicht so richtig kleiner. Also schnell den Videotipp, der auch wirklich ein Tipp ist und kein Antitipp, nämlich Uwe im Gespräch mit David Hein. Und ich vermute einfach mal, dass das jetzt überhaupt kein Geheimtipp ist, denn wirklich jeder in meinem Nerd-Freundeskreis hat mich schon darauf angesprochen. Und das ist ein wirklich sachliches und respektvolles Gespräch zwischen dem deutschen Kultregisseur Uwe Boll und einem seiner größten Kritiker, dem Film-YouTuber David Hein. Und das ist wirklich interessant. Die haben unterschiedliche Meinungen und ich stimme auch meistens dem Uwe Boll nicht zu. Und ich finde auch, er ist, weiß ich nicht, kein guter Regisseur. Aber tatsächlich, das ist ein tolles Gespräch und auch mal die Perspektive so zu sehen von Leuten, die sich, sagen wir, in Anführungszeichen missverstanden fühlen. Ich habe das ja auch schon im Podcast gehabt, dass ich Ideen hatte und dann So ein, zwei Folgen später, nachdem ich das umgesetzt hatte, kam dann irgendwie Feedback von den HörerInnen, denn es wurde ja mal aufgegriffen, die dann gesagt haben, boah, es war voll die blöde Idee, lass das mal weg oder so. Kann das völlig nachvollziehen. Und damit kommen wir, wie gesagt, auch schon zu dieser Ask Me Anything-Frage, die jetzt wirklich lange im Archiv versauert ist. Und wir besprechen hier im Podcast ja auch gelegentlich Filme, gerade wenn Jörg als Co-Moderator dabei ist und Elea ist ja begeisterte Trash-Filmguckerin. Und daher die Frage, und ich zitiere mal diese Frage, denn sie ist ohne Anführungszeichen gestellt worden. Wie finden wir denn die filmischen Meisterwerke von Uwe Boll?
Ich glaube, ich habe nicht einen davon gesehen. Und damit würde ich jetzt nicht sie als Meisterwerke klassifizieren.
Okay, dann fragen wir doch mal unsere heutigen beiden Gäste, wie die denn die, in Anführungszeichen, zumindest von mir in Anführungszeichen, die Meisterwerke von Uwe Boll finden.
Ja, also von meiner Perspektive schließe ich mich meinem Vorredner an, denn bisher kannte ich noch nicht mal den Namen dieses Herrn.
Uwe wer?
3-1.
Boah, das ist mega krass, dass einfach niemand von euch Uwe Boll kennt. Als ob ihr in den 2000ern...
Ich weiß, wer das ist. Ich weiß, dass es irgendein Regisseur, der Filme macht, die also entweder nur gut aufgefasst werden oder nur schlecht. Ich weiß, es gibt einen, der ist mit Til Schweiger. Aber ich habe, wie gesagt, keinen davon gesehen und ich habe überhaupt keine Meinung zu diesem Menschen.
Okay. Ich muss zugeben, einen Großteil meines Lebens hätte ich allen FilmkritikerInnen zugestimmt, die gesagt haben, dass Uwe Boll der schlechteste Regisseur aller Zeiten ist. Und ja, das ist vielleicht ein wenig polemisch, aber sind wir mal ganz ehrlich, seine Inszenierungen sind, also zumindest in den vielleicht ein halbes Dutzend Filmen, die ich von ihm gesehen habe, doch ziemlich simpel, runtergedreht und ohne künstlerische Vision. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn man sich mal mit der Materie dahinter beschäftigt, dann muss man schon großen Respekt haben, wie Boll jahrzehntelang aus Scheiße Gold gemacht hat. Also, okay, Gold ist jetzt übertrieben, aber mit einem Minimalbudget im Rahmen seiner Möglichkeiten finanziell erfolgreiche Kinofilme oder wenigstens Direct-to-DVD-Filme zu produzieren und davon teilweise 4 Stück in einem Jahr, das ist schon bewundernswert. Also als jemand, der zum Beispiel auch hier den Podcast mit euch macht, mit wirklich minimalen Mitteln und minimalen finanziellen Aufwand und eine halbwegs okaye Folge, die das mal rauskriegt, bewundere ich das total. Aber jetzt haben wir euch schon gefragt, aber euch noch gar nicht vorgestellt, deswegen hallo und wer seid ihr denn überhaupt?
Ulan, fängst du an?
Ah genau, ich fange an, weil du bist ja dann der Hotspot. Ich bin Ulan, ich bin einer aus dem Team, ähnlich wie Thomas auch, von den Crunch-Fluffern. Also das, die Hommage, den Liebesbrief an das Rollenspiel, das Magazin, was gestern im Crowdfunding live gegangen ist. Und ich durfte ja auch schon mal mit euch sprechen.
Das war eine echt erfolgreiche Folge. Also ich habe wirklich gedacht, also jetzt ganz intern, das ist so ein Nischenthema, das kriegt so seine Minimalklicks, aber Wahnsinn, ihr habt echt gut abgeliefert.
Versuchen wir das heute noch zu toppen. Mit dem Master of Mittelerde.
Kurze Frage. Dir ist bewusst, dass wenn du Crunch-Fluffer sagst, dass du damit den Begriff aus der Pornoindustrie benutzt?
Nee.
Okay.
Heißen die Crunch-Fluffer? Echt?
Nee, Fluffer sind die Personen, die dafür sorgen, dass die männlichen Darsteller...
Ach, du meinst die Anbläser?
Ja, genau. Ja, im Englischen Fluffer.
Ich habe mehrere Bildungslücken, sowohl der Uwe Boll als auch der Crunch Fluff. Und da dachte ich, naja, dann kann man halt Crunch Fluffer sagen.
Das Crunch rettet es wahrscheinlich auch.
Ich hoffe, es haben noch mehr die Bildungslücke. Aber danke für den Hinweis. Sehr, ein bisschen lustig ist das, ja.
Als dich jemand darauf anspricht, kannst du was zumindest was dazu sagen, ne?
Jetzt schon. Sowohl zu Uwe Boll als auch zu den Fluffers.
Ja, wie gesagt, ich bin Thomas. Ich bin auch, am Rande bei den Crunch-Fluffern dabei, primär als Inhaltsbeiträger. Und da ist halt mein Spezialgebiet eben alles, was mit Mittelerde zu tun hat. Und ja, und natürlich auch das Rollenspiel in Mittelerde. Das ist ja dann da der zentrale Punkt, wo ich natürlich dann auch in dem Magazin einiges dazu tue.
Und da sind wir schon ganz gespannt und deswegen starten wir direkt durch, gehen ganz schnell durch die Medienschau, bevor wir wirklich ins Mittelerde-Thema einsteigen. Und tja, ich habe noch eine Ask Me Anything-Frage, die mich dann direkt zu meiner ersten Medienschau führt. Das ist wieder so ein wunderbares, dass es einfach passt, dass sie auf Halde lag und die passt sehr gut zu meiner Medienschau. Und deswegen meine Ask Me Anything-Frage, was für Humor bringt euch denn zum Lachen?
Also auf einer Seite Bibi-Kaka-Humor geht leider immer, da kann ich nichts gegen machen. Und ansonsten, wenn ich mal meine Reels so überdenke, die ich so pro Tag durchscrolle, dann habe ich seit neuestem die Macke, dass von Anime-SynchronsprecherInnen synchronisierte Tiere wahnsinnig witzig sind. Wirklich, wirklich witzig. Ansonsten etwas gehoben ist Blödsinn, aber Sträter. Sträter finde ich total super. Der trifft genau meine Ecke, der ist unfassbar trocken. Unfassbar witzig dabei.
Ich schließe mich mal an, weil du jetzt so ein schönes Stichwort gegeben hast. Erst habe ich überlegt, tja, was finde ich denn eigentlich witzig? Ich kann über sehr viel lachen, aber schon eher auch so ein bisschen, ja, britischer Humor. Und weil du Sträter gesagt hattest, jetzt, dann hatte ich natürlich gleich eine Anknüpfung, wie als Person, die das beruflich machen, finde ich denn witzig. Und ich finde tatsächlich in der Kombination das Gipfeltreffen, da ja auch Sträter mit dabei ist.
Oh ja.
Und wenn die dann so in den Schlagabtausch gehen und das spontan machen, das finde ich tatsächlich witzig.
Ja, sehr großartig. Das stimmt. Spontan Witz finde ich auch super. Also sowas wie LOL oder sowas kann ich mir auch sehr gut angucken, wenn die Leute einfach sich irgendwas aus dem Hintern ziehen und dabei einfach nur witzig sind.
Da schließe ich mich an, so britische Sachen. Da sind die Klassiker natürlich von Monty Python oder auch was wie Blackadder oder Black Books. Das sind Sachen da, die gefallen mir.
Ich mag ja generell, wenn Humor sich mit Ernsthaftigkeit vermischt. Also beispielsweise schaue ich wahnsinnig gern Last Week Tonight mit John Oliver auf YouTube. Und ich glaube, ich hatte das schon mal irgendwann bei einer Ask Me Anything-Frage erwähnt, die beste Sitcom-Serie ist für mich Mom. Denn auch wenn es sicherlich objektiv lustigere Sitcoms wie How I Met Your Mother gibt, fand ich doch diese Vermischung von Familienchaos und Alkoholsucht deutlich unterhaltsamer. Aber ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass für mich peinliche Impro-Mockumentaries der pure Eskapismus sind. Ich meine, ich mochte damals ja schon Stromberg ziemlich gerne, aber nichts hat mich in den letzten Jahren so laut und so viel lachen lassen, wie zum Beispiel Jerks oder Die Discounter oder sogar das irgendwie von vielen verrissene Intimate. Und das wollte ich vorweg als kleinen Disclaimer bringen, denn ich glaube, ich bespreche jetzt meine Medienschau deutlich positiver, als sie objektiv eigentlich sein sollte. Und zwar habe ich Horror Date, kein Thriller, obwohl man beim Dating auf viele Psychos trifft, von Sebastian Fitzek mitgebracht. Habe ich gehört als 6,5 Stunden langes Hörbuch, wobei man natürlich auch den 336 Seiten dicken Roman hätte lesen können. Und darin geht es, wer hätte es jetzt gedacht bei diesem Titel natürlich, um das vermutlich schlimmste Date aller Zeiten. Der Protagonist der Geschichte ist der Start-up-Unternehmer Julius, der seinem besten Freund Raphael einen letzten Wunsch erfüllen will. Denn Raphael hat sich bei The Walking Date angemeldet, einer Single-Börse speziell für Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben, aber die sich nochmal kurz vor Schluss verlieben wollen. Aber sein Zustand hat sich plötzlich verschlechtert, weswegen Julius ganz spontan für das Blind Date mit der ebenfalls todkranken Paartherapeutin Nala einspringen muss. Und dann nimmt das ganze Unheil seinen Lauf, denn Julius will natürlich Raphael und auch Nala nicht enttäuschen, weshalb er sich in immer komplexere Lügen verstrickt, die immer weitere Kreise ziehen und die sich irgendwann auch auf sein Privatleben auswirken. Denn anfangs weiß er nicht, dass Nala die Tochter von eben jenem extrem schrulligen Finanzinvestor ist, der der in seine Startups investiert hat. Und der findet natürlich so gar nicht gut, dass Julius sich unter falschen Namen mit seiner Tochter irgendwie einlässt. Ich habe ja nun zu Beginn schon die bekanntesten deutschen Impro-Comedy-Serien genannt. Und Horror Date reiht sich hier humortechnisch ganz problemlos ein. Und zwar so gut, dass auch die Handlung eine Episode Joke sein könnte, zumal ich bei Julius eh die ganze Zeit an Christian Ulm denken musste. Das Problem ist ja nur, dass eine Folge Jerks so knapp 20 Minuten dauert, während das Horror-Date-Hörbuch diesen einen großen Witz über 6,5 Stunden streckt. Und ja, es wird natürlich immer noch eine Schippe draufgelegt, weil sich Julius immer tiefer in die Scheiße reinreitet, aber spätestens, wenn das Date dann mit einem Besuch bei der Fruchtbarkeitsfeier von Nalas Eltern endet, dann merkt man halt doch, dass es hier nur um Klamauk des Klamauks willen geht. Und ich will jetzt gar nicht zu sehr mit Sebastian Fitzek ins Gericht gehen, denn der Verkaufserfolg, gerade auch von diesem Roman, gibt ihm ja recht. Aber Horror Date trägt sich halt nicht über so viele Seiten bzw. über so viele Stunden. Das Drehbuch für eine Doppelfolge Jerks, wobei die Serie gibt's ja jetzt nicht mehr, dann eben das Drehbuch für zwei Folgen Intimate, nämlich einmal das Date an sich und dann die Familienfeier, und Sebastian Fitzek hätte beim Deutschen Fernsehpreis locker abgeräumt und wäre wahrscheinlich mit wirklich ein paar Auszeichnungen auch Deutscher Comedypreis und so geehrt worden, weil das wäre schon ziemlich witzig. So aber wird die Idee einfach totgeritten, sodass ich am Ende irgendwo bei 3,3, vielleicht mit gutem Willen auch 3,5 von 5 Punkten rauskomme. Also es ist jetzt nicht wirklich schlecht, aber es ist halt auch nicht gut, weil es einfach zu sehr gestreckt ist. Jo, habt ihr vielleicht was Besseres oder was Schlechteres mitgebracht? Denn ich liege ja nun mit meinen 3,3 wirklich in der Mitte.
Du bist aber auch der Einzige, der Punktewertung vergibt.
Die Punktewertung vergebe ich auch immer nur bei Büchern oder Hörbüchern, weil als ich angefangen habe zu bloggen, nur und ausschließlich nur die AutorInnen mich jedes Mal angebettelt haben, sie wollen eine Wertung haben. Also wirklich, bei Comics, egal, niemand will irgendwie eine Punktwertung bei Comics, bei Rollenspielen sowieso nicht. Aber bei Literatur, du kannst dir sicher sein, du schreibst eine Rezension und zwei Tage später oder so hast du eine Mail von dem Autoren oder der Autorin im Postfach, die sagt, gib mir bitte eine Punktewertung, ich brauche das.
Na denn?
Ja, also ich sag mal so, ich kann deswegen da mal reingehen, weil ich glaube, ich habe in dem Sinne nichts Besseres. Aber da ich heute schon bei Bildungslücken war mit Uwe Boll, bleibe ich doch dieser Linie treu, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe angefangen, vor ein paar Wochen das erste Mal Terry Pratchett zu lesen. Ich weiß, es ist eine fiese Bildungslücke für einen Rollenspieler. Aber es war so, ich weiß nicht, er ist immer an mir vorbeigegangen. Nun glaube ich, brauche ich zu den Inhalten, ich habe gerade den ersten Band, auch gar nichts zu sagen. Aber also erstmal freue ich mich, dass ich ihn jetzt lese und diese Art von ja auch Humor und Welt irgendwie in die einsteigen darf. Und zweitens hat er mich aber an einen für mich bis jetzt noch deutlich besseren Schriftsteller erinnert. Das ist der Robert Asprin, der ja auch die Dämonenreihe geschrieben hat, die ja auch in einer durchaus, ja, bunten, lustigen Welt unterwegs ist, wo aber aus meiner Sicht auch sehr schöne Handlungsstränge, die sich nachher noch total toll vernetzt und verknüpfen zu finden sind. Also, wenn wir schon bei Humor waren und humoristische Fantasy, dann habe ich diese beiden Schriftsteller mitgebracht, die euch natürlich auch was sagen wird und die kann ich wärmstens empfehlen und die Dämonenreihe wurde ja auch wieder neu aufgelegt, die gibt es und das ist so mein Beitrag zu der Medienbuchschau.
Sagt mir was, aber Pratchett ist auch eins von den Dingen, die hier zwar rumstehen, die aber meiner Frau gehören und die ich noch nicht einmal gelesen habe. Ich glaube, ich habe einen Film, The Colors of Magic, den habe ich, glaube ich, gesehen. Das war's. Das ist meine einzige Berührung mit Pratchett. Ja, ich habe was anderes mitgebracht. Ich habe einen Anime fertig geguckt, und zwar Delicious in Dungeon, der meines Erachtens nach, also ich bin eins vorab, wenn ich Animes gucke, dann gucke ich mir nicht den Creepy-Scheiß an, weil davon gibt's genug und das gibt's auch in der realen Welt genug, das muss ich mir nicht in Anime-Form angucken. Meistens Animes, die ich angucke, sind irgendwelche Slice-of-Life-Sachen. Das kann Ranma 1,5 sein, das kann jetzt Delicious in Dungeon sein, da gibt's so einige, in die Richtung fallen. Das kann Spy Family sein. Das ist alles so immer so Slice of Life mit Plot. Das ist genau meine Nische. Und so hat Delicious Dungeon auch angefangen. Kurzer Abriss. Eine Truppe geht in einen Dungeon, versucht den Drachen zu erlegen. Eine der GruppenmitgliederInnen wird gefressen von den Drachen und sie werden dann bewusstlos bzw. tot wiederbelebt und also von der Dungeon-Aufsicht wiederbelebt und dann am Dungeon-Eingang wieder zurückgelassen und gehen dann wieder rein und wollen den Drachen nochmal aufschneiden und gucken, ob die Schwester von dem einen Charakter noch lebt. Das schaffen sie dann auch. Dummerweise ist sie dann tot, das kriegen sie mit. Und die Magierin der Gruppe versucht, sie dann wieder zu beleben. Das Ganze allerdings mit dunkler Magie. Und sie kommt dann als Drachenchimäre wieder. Und ab dem Zeitpunkt wird es ein bisschen anders. Da versucht sie nämlich dann die Gruppe umzubringen. Und ab dem Zeitpunkt sind sie dann unter Dauerfeuer, sagen wir es mal so, bis zum Ende. Sie versuchen dann den bösen Obermagier zu verhauen, um sie wieder zu einem Menschen zu machen. Das haben sie Stand jetzt Ende erste Staffel nicht geschafft und ich bin wirklich sauer über den Cliffhanger, weil die zweite Staffel ist zwar bestätigt, aber noch lange nicht in Produktion. Das heißt, das dauert jetzt ewig, bis wir da weiterkommen, aber ja, irgendwas ist hier einfach. Der witzige Part an Delicious in Dungeon sind A, die Charaktere. Das ist einmal der Krieger Laios, der ein bisschen dull ist, aber alle Monster im Dungeon gerne mal probieren würde, also essen würde, weil sie haben sich gedacht, wir haben keine Kohle und wenn wir irgendwie Essen mitschleppen müssen, das ist auch irgendwie alles nur sperrig und wir können auch einfach die Monster im Dungeon essen. Und der Krieger ist halt, ja, der möchte halt alles essen. Wir treffen auf dem Weg noch einen Zwergenkrieger, der Koch der Truppe wird, der sich da übelst gut auskennt im Dungeon und der die ganzen Rezepte kennt für die ganzen Monster zum Zubereiten. Die Magierin wird von einer unfassbar guten Synchronsprecherin synchronisiert, die so gut ist, dass die Originalserie und auch die englische Serie Clips auf YouTube veröffentlichen, wo sie die Sprecherin der Magierin ausgetauscht haben mit der Deutschen, weil die einfach so gut ist. Und dann gibt es noch den obligatorischen Halbling der Gruppe und der ist dabei. Und der fängt halt unfassbar gut an, in den die ersten 10 Folgen oder so einfach im Dungeon da sind, wo sie dann halt rumlaufen und das Monster der Woche umklatschen und dann zubereiten und essen. Und Marcel sich dauernd weigert, weil sie die Monster nicht essen will und sie dann doch immer isst und lecker findet. Und ja, ist einfach funny zuzugucken, bis es dann halt, wie gesagt, ab Mitte der Staffel ein bisschen darker wird und der Plot dazu kommt, wie das in einem Anime so üblich ist. Kann ich sehr empfehlen. Sind, ich meine, 22 Folgen oder so, also relativ lang tatsächlich für eine Staffel mittlerweile. Und ja, sehr zu empfehlen. Delicious in Dungeon.
Hört sich gut an.
Ist es auch. So, einer fehlt noch.
Ja, wer ist damit wohl gemeint? Ja, dazu kann ich eigentlich nur sagen, dass ich in dem ganzen Bereich Anime bisschen unbeleckt bin, bis auf das, was ich mal früher auch mit den Söhnen gesehen habe und auch ab und an jetzt immer mit denen mitbekomme. Ja, meine letzten Serien, die ich gesehen habe, beziehungsweise die jetzt hoffentlich bald weitergucken können werden, sind eher so ein bisschen mainstreamiger, würde ich mal stramm behaupten. Das wäre zum einen halt Andor als eines der wenigen Highlights in der letzten Star Wars Geschichte so. Und auch noch The Sandman, die zweite Staffel jetzt. Das ist, die erste hat mir super gut gefallen. Und bin ich mal gespannt, wie das jetzt weitergeht mit dem Dream als Verkörperung. Das ist ja, wer es vielleicht ein bisschen kennt, es gibt ja relativ alte Bücher, die müssen aus den 70ern oder 80ern sein. Die Inkarnation der Unsterblichkeit, wie der Tod und der Krieg und so weiter, alles, also Personen sind, die ein Amt ausfüllen, das mit ab und an mal halt wechselt nach festen Regeln. Und so ein bisschen in diese Richtung geht das hier auch, wo der Tod und Satan und eben halt auch Traum Personen sind, die dann das jeweilige Reich verwalten. Und das war ziemlich gut. Gwendoline Christie als Satan ist auch nicht verkehrt. Insofern bin ich da jetzt mal gespannt. Ich glaube, morgen ab morgen soll es losgehen, die zweite Staffel.
Wo wir es gerade hatten mit SynchronsprecherInnen, tatsächlich ist Sandman eine der ganz, ganz, ganz wenigen Serien oder Filme, die ich im Original gucke, weil die Stimme von dem Hauptcharakter im englischen Original so fantastisch ist, da krieg selbst ich Gänsehaut und hinterfrage meine Heterosexualität nur wegen dieser Stimme.
Hast du mal Benedict Cumberbatch im Original gehört?
Nee, noch nicht.
Der hat ein Timbre drauf, Alter.
Anscheinend kennen wir die ja alle, aber ich will auch nochmal einen Daumen hoch geben. Also ihr kennt die ja auch dann anscheinend. Also beide genannten Serien sind ja wirklich zum unter die Haut fahren auf ihre ganz spezielle Art und Weise. Also ich finde, guck wenig grundsätzlich, ob Mainstream oder nicht Mainstream, aber die, finde ich, sind so must-see.
Zum Ende der Medienschau habe ich noch ein Update mitgebracht, nämlich das Finale der vielleicht besten deutschen Fantasy-Buchreihe dieses Jahrzehnts. Und ja, ich weiß, wir haben erst die Hälfte des Jahrzehnts rum, aber ich glaube, das lässt sich wirklich schwierig toppen. Langjährige HörerInnen können sich jetzt schon denken, wovon ich rede, nämlich von Minen der Macht, geschrieben von gleich 5 der besten deutschen Fantasy-AutorInnen, nämlich Bernhard Hennen, Mira Valentin, Sam Feuerbach, Greg Walters und Thorsten Weitzer. Und die haben das die bisherigen 3 Bände über so gut gemacht, dass der 2. Band für viele Jahre lang das bestbewertetste Hörbuch hier im Podcast war und dass selbst der 3. Band, den ich ja deutlich schlechter fand, dass der immer noch mit 4 von 5 Punkten rausging. Also selbst das Schlechteste ist noch gut. Meine Erwartungen waren entsprechend hoch, weshalb ich dem 13 Stunden und 21 Minuten langen Hörbuch aus dem Argon Verlag ja wirklich entgegengefiebert habe. Na klar, alternativ hätte ich aber natürlich auch den 448 Seiten dicken Roman lesen können, aber bei langen Autofahrten ist das Hören halt deutlich praktischer als das Lesen. Kurzer Rückblick zu Beginn. Minen der Macht spielt in der riesigen Bergbaustadt Grubenstedt, welche sich über zahlreiche Etagen oder besser Ebenen in den Erdboden gefressen hat. Ganz oben wohnen natürlich die Reichen und Mächtigen, ganz unten die Ärmsten der Armen, sowie die Aschlinge, die so ein wenig wie Gnome aus Dungeons & Dragons wirken. Und an Dungeons & Dragons erinnern auch die Protagonistinnen, denn diese durch das Schicksal zusammengewürfelte Heldentruppe könnte so auch in wirklich jeder Rollenspielkampagne auftauchen. Gunther vom Adlerstein ist der verschwörungsgläubige Hauptmann der niedrig angesehenen Schlammwache und der sozusagen der Paladin der Gruppe. Seine Cousine Nassima ist die Zauberin mit Nekromantie-Unterklasse, ihr Tumba-Liebhaber Rutger ist der Barbar, die junge Diebin Kröte ist, naja, eben eine Diebin, der alchemistisch begabte Aschling Rami ist der Heiler und der Kneipenwirt ist irgendwie auch noch da, um alle mit Bier und Braten zu versorgen. In jedem der 3 vorherigen Bände musste dann so eine Art Kriminalfall gelöst werden, denn Grubenstedt ist ein ganz schön gefährlicher Ort voller Intrigen und Verrat. Denn die Stadt ist zwar vor Eindringlingen durch eine magische Kuppel geschützt, aber Feinde innerhalb und außerhalb der Stadt versuchen trotzdem immer wieder mit irgendwelchen Verschwörungen alles in Brand zu stecken. Diesmal ist die Situation aber etwas anders, denn es gibt nicht nur einen einzelnen Magier, der mal Amok läuft oder 3 Aschlinge, die ein paar Bomben bauen, sondern den sogenannten Blutsturm, ein feindliches Barbarenheer mit vielen Zehntausenden KriegerInnen. Und die sind nicht nur durch Blutmagie aufgerüstet, sie kennen zu allem Übel auch noch einen Weg in die Stadt an der Kuppel vorbei. Und dann passiert im 4. und letzten Band genau das, was man von einer solchen Geschichte halt erwartet. Der Blutsturm rückt näher, aber niemand, der an der Macht ist, will das so richtig wahrhaben, weshalb Grubenstedt am Ende mit heruntergelassenen Hosen dasteht. Die Heldentruppe versucht natürlich ihr Bestes, aber was sollen 6 Männer, Frauen und Aschlinge schon gegen so eine Übermacht ausrichten? Zumal die ProtagonistInnen auch noch ihre privaten Problemchen mit sich herumtragen, welche sich in den bisherigen 3 Bänden aufgebaut haben. Aber, und da sind wir schon beim ersten Lob, anders als beispielsweise im 3. Band nehmen diese privaten Probleme keine Überhand, sodass die eigentliche Bedrohung immer im Fokus der Geschichte steht. Und da kommen wir auch gleich zum zweiten Lob, wieder mit einem Rückbezug auf den dritten Band. Ich war ja damals etwas kritisch, weil das Ende so wirkte, als hätten sich die fünf AutorInnen kurz vor der Buchveröffentlichung noch rasch gedacht, dass ein vierter Band nochmal ein paar Euro mehr in die Kassen spülen würde. Und entsprechend zackig und hingeklatscht wirkte das Ende dort. Aber ich nehme meine Kritik jetzt offiziell zurück, denn wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einer Trilogie mit einem richtigen Ende oder einem vierten Band, der mich bestens unterhält, dann nehme ich natürlich den vierten Band. Denn der ist wirklich ganz wunderbar gelungen. Du hast eine spannende Geschichte, einen gewohnt guten Schreibstil, lebendige Figuren mit einer spannenden Charakterentwicklung. Ich bin wirklich, wirklich begeistert von der gesamten Reihe und auch von diesem Abschlussband und gebe deshalb sehr gute 4,5 von 5 Punkte. Und ich glaube, in ähnlichen, vielleicht sogar noch in deutlich höheren Sphären verkehren auch die Mittelerde-Romane. Und wir haben ja jetzt einen Mittelerde-Experten unter anderem unter uns, denn wir reden über Mittelerde und natürlich auch die Mittelerde-Rollenspielumsetzungen. Und vielleicht fangen wir deswegen ganz simpel an. Was ist denn dieses sogenannte Mittelerde?
Ja, da kann man natürlich jetzt ganz lang ausholen und den ganzen Abend füllen. Oder man kann sie auch ein bisschen kürzer machen. Das Mittelerde, das ist natürlich eine Fantasy-Welt, ist klar, darüber reden wir hier, die vom Professor Tolkien erdacht wurde, die sich mit der Zeit entwickelt hat. Er war hauptberuflich, war ja kein Schriftsteller, hat also seine Brötchen eigentlich mit seiner akademischen Laufbahn verbracht oder mit seinen akademischen Tätigkeiten und hat dann, in seiner Freizeit als Hobby und weil ihn das eben auch vom Sprachlichen her faszinierte, eine Sprache entwickelt und meinte dann, naja, eigentlich die Sprache allein ist ja, das ist nicht so viel, dafür braucht man ja eigentlich eine Welt, um dem Ganzen mehr Tiefe zu verleihen. Und so ist das dann letzten Endes entstanden, ne? Das heißt, das hat sich über Jahrzehnte hingezogen, diese Entwicklung, was er alles dazu geschrieben hat. Und er ist auch bis zu seinem Lebensende nicht fertig geworden damit, obwohl wir natürlich dann glücklicherweise die beiden wichtigsten Bücher haben. Das ist einmal Der Hobbit oder Der kleine Hobbit auf Deutsch und dann natürlich Den Herrn der Ringe. Diese spielen halt in dieser fiktiven Welt Mittelerde, beziehungsweise Mittelerde ist der Kontinent, auf dem die Handlungen dort angesiedelt sind. Und das ist natürlich vom Namen her auch angelehnt an alte nordische Sagen. Midgard ist nichts anderes als die mittlere Welt. Und daher leitet sich auch der englische Name Mittelerde halt auf Deutschland auch ab.
Und es gibt ja nun eine ganze Reihe an Fantasy oder generell Fantastik-Buchreihen. Wir haben auch ein paar schon besprochen im Podcast, jetzt beispielsweise Dune oder meinetwegen auch Game of Thrones. Und auch das sind ja große Welten, die sind lange aufgebaut. Und trotzdem sagen alle, dass Herr der Ringe oder generell die ganzen Mittelerde-Romane und Geschichten immer noch mal ein ganzes Stückchen geiler sind und durchdachter und komplexer und tiefgehender. Warum? Was macht dieses Buch so fantastisch?
Ja, das kann natürlich jeder für sich selber auch entscheiden, was ihm da nun besonders daran fasziniert. Zum einen ist es natürlich interessant, weil die Geschichte vergleichsweise einfach ist, wenn man die Handlung des Herrn der Ringe nimmt. Sagen wir, die Hauptfigur wird unvermittelterweise in ein großes Abenteuer geworfen, hat verschiedene gefährliche Situationen zu bestehen, hat natürlich auch Hilfe und Unterstützung dabei von Freunden und am Ende wird alles gut, das heißt, das Böse wird besiegt. Ist also gar keine furchtbar komplexe Handlung, wenn man so möchte. Aber etwas, was mich zumindest daran von Anfang an fasziniert hat, neben der Handlung, die dann ja schön detailliert beschrieben ist, an jeder Stelle tropft es sozusagen hinaus und kann man es fühlen und lesen, dass diese Handlung, der Plot, abläuft und der abgespult wird, dass der nur ein Endpunkt oder ein Punkt in einer urlangen Geschichte, in einer jahrtausendealten Historie ist, wo immer wieder Andeutungen zu finden sind. Und das heißt, man hat tatsächlich den Eindruck, als würde man dort eine Sage oder eine Geschichte oder Überlieferung aus unserer echten Welt lesen und hätte eben Andeutungen und Hinweise auf frühere Zeiten. Und das macht das natürlich auch faszinierend, weil man hat da diese extreme Tiefe. Und dazu kommt natürlich auch noch das, was ich vorhin schon sagte, dass Tolkien Professor war für Altenglisch, englische Philologie, ja auch zeitweise auch in Oxford einen Lehrstuhl hatte. Und damit natürlich, sagen wir, auch die Art und Weise, wie er seine Geschichten entwickelt, ein sehr, sagen wir, gründlich war. Und gerade bei der Entwicklung der Sprachen, er hat ja nicht nur eine Sprache entwickelt, er hat ja ein halbes Dutzend Sprachen für seine Welt entwickelt. Einige gut ausgearbeitet, andere eher weniger gut. Aber da hat er Grammatik, hat er Wortlisten, alles das ist dabei. Ne? Und das heißt, liest man nicht einfach nur einen Fantasy-Roman mit einem tollen Plot und klasse Figuren, sondern man hat den Eindruck, als würde man nur an einer ganz kleinen Oberfläche kratzen mit ganz, ganz viel darunter. Und das Faszinierende ist ja, dass das dann in anderen Büchern man das zu einem Teil ja auch dann nachlesen kann.
Und dann nimm uns doch mal mit, gib uns doch quasi mal einen Reiseführer durch Mittelerde. Was gibt's denn da alles? Sowohl an Örtlichkeiten, vor allen Dingen auch natürlich an Fantasy-Völkern, weil das ist ja das, was die meisten RollenspielerInnen hier im Podcast interessiert.
Ja, das ist natürlich richtig. Es gibt also, wenn man es mal so vom Einfachen her betrachtet, im Grunde alles das, was man so in der klassischen Fantasy-Welt auch findet. Man findet Elben oder Elfen, wie sie in den meisten Spielen heißen, aber das ist, das sind die gemeint sind. Es gibt Zwerge, es gibt natürlich jede Menge Menschen, es gibt Orks, also im Grunde so die Kernklassiker, die sind alle dabei, sind zum Teil in ein oder zu einem guten Teil natürlich auch die Rollenspiele davon inspiriert und abgeleitet. Insofern ist das natürlich auch kein Wunder, dass die da auch alle zu finden sind. Eine Besonderheit ist aber, zumindest wenn man das so mit den üblichen Spielen wie was sind D&D oder DSA beispielsweise vergleicht, zum einen, es gibt dort keine Religion. Das heißt, man findet im ganzen Herrn der Ringe keinerlei religiöse Aspekte im Sinne von Priestern oder Kirchen oder religiösen Organisationen, die da in der einen oder anderen Weise eine Rolle spielen. Und das, was man so üblicherweise in Rollenspielen findet, wie Dämonen, Teufel, aber auch Engel, die dann auf anderen Existenzebenen halt sind und dann mit denen man halt durch geeignete Magie halt in Kontakt treten kann oder auch auf diese Ebene wechselt, um Abenteuer zu bekommen oder um Fähigkeiten zu erlangen. Da gibt's ja die unterschiedlichsten Ansätze und Ausarbeitungen in Rollenspielen. Das gibt es dort an Mittelerde eben alles nicht. Ne? Das heißt, es gibt zwar so Wesen, engelsgleich, wenn man so möchte, die sogenannten Valar, die findet man auch vor allem im Silmarillion, also ein Sekundärwerk, was man auch natürlich erwerben kann und verschlingen. Allerdings haben die keine Gottfunktion. Das heißt, die sind nicht, sagen wir mal, wie man das so in Sagen oder halt auch in Fantasy-Spielen kennt, Götter, die Interessen haben und dann ihre menschlichen oder elfischen oder zwergischen Vertreter, die dann die mehr oder weniger gut auch durchsetzen, sondern das sind nur sowas wie, wenn man sagen, engelsartige Hausmeister, die diese Welt bewohnbar machen sollten für die Elben und für die Menschen und sich ansonsten aus allem heraushalten, weil es gibt in dieser Welt als einen einzigen Schöpfergott und das ist auch eine Besonderheit. Mittelerde ist vom Entwurf her, wie Tolkien das designt hat, sehr, sehr stark, mit einem sehr, sehr stark jüdisch-christlichen Einschlag. Das heißt, es gibt einen allmächtigen Schöpfergott, der außerhalb der Welt existiert und mit dem praktisch kein Kontakt besteht, der auch nur ganz, ganz selten mal indirekt in diese Welt eingreift. Und diese Engel, diese Valar sind seine Helfer, die eben diese Welt ausgestaltet haben, also wenn man sie will, so gebaut haben. Und sich aber ansonsten aus den Angelegenheiten von Elben und Menschen heraushalten sollen. Das haben sie nicht immer gemacht, auch mit den allerbesten Absichten. Aber das hat eben auch immer wieder dazu geführt, dass einiges schiefgegangen ist in dieser Welt. Und auch diese Dämonen, Sauron kennt man ja aus dem Herrn der Ringe, das ist ja so eine Art Super-Oberdämon oder Teufel. Oder diese Feuergeister, die Balrogs. Das sind eben zwar böse Geister, die man in anderen Spielen als Dämon oder Teufel bezeichnen würde, aber die existieren auf der gleichen Existenzebene, in der gleichen physischen Welt wie alle Elben, Menschen und Zwerge. Das heißt, die werden nicht durch Zauber beschworen, sondern denen kann man, wenn man Pech hat, einfach begegnen, indem man falsch irgendwo abbiegt.
Ja, also das ist tatsächlich deutlich tiefer, als ich jemals irgendwie mehr der Ringe irgendwie mich beschäftigt habe. Also ich befürworte das, dass es da keine Religionszugehörigkeiten gibt, obwohl es einen Schöpfergott gibt. Aber auch das ist mir so noch nie aufgefallen. Aber es macht natürlich absolut Sinn. Wenn es natürlich keine Hölle und sowas gibt, dann ist klar, dass sie alle auf derselben Existenzebene wohnen.
Schon ganz cool, ja. Besonders, wenn man da gleich nochmal ein bisschen einsteigen kann, wenn es zu viel wird, sagt einfach Stopp. Ich verliere mich da gerne drin.
Alles gut, bisher sehr interessant.
Diese Arda, so wird diese Welt genannt. Also Mittelerde ist halt ein Kontinent und sagen wir, die gesamte physische, stoffliche Welt, die wird eben Arda bezeichnet. Die ist so entworfen, diese Valar, diese Engel, das sind von Natur aus, also so wie sie geschaffen wurden, körperlose Wesen. Das heißt, die haben keine stoffliche Form, die sind also ganz, die existieren im Normalzustand eben als körperlose geistige Wesen. Und aber eben, weil sie eben in diese Ader eingetreten sind, um dann zu helfen, die dann auch auszugestalten, damit dann die Elben und Menschen und auch später die Zwerge, die als Kinder Erus bezeichnet werden, und Eru ist eben halt dieser Schöpfergott, der die allein erschaffen hat, an dem hatten diese Valar keinen Anteil, die um eben in dieser stofflichen Welt eben zu wirken, also in dem Fall der Valar, um die auszubauen, mussten sie auch eine körperliche Form annehmen, und aber das ist für die nur so eine Art Kleidung, ne? Das heißt, die können im Grunde ihre stoffliche Form an- und ablegen, wie es ihnen beliebt, ne? Während hingegen Elben und Menschen und auch Zwerge, die sind von Gott, nenne ich ihn mal, als Einheit einer Seele und eines Körpers geschaffen. Das heißt, die benötigen eine stoffliche Welt. Das heißt, die brauchen genau wie wir gewisse Lebensvoraussetzungen, ohne die sie nicht existieren können. Und die Aufgabe der Valar ist eben dafür zu sorgen, dass die Welt eben genau das bieten kann, ne? Und sich ansonsten aber nicht in die Angelegenheiten von Elben oder Zwergen oder Menschen einzumischen. Das tun natürlich die Bösen nicht. Es gibt einen von den Valar, der eben natürlich abgefallen ist. Das ist, kann man durchaus mit dem biblischen Luzifer vergleichen. Und dessen größter Wunsch und Bestreben ist es eben, Macht über diese stoffliche Welt auszuüben und damit auch natürlich Macht und Herrschaft über Elben, Menschen und Zwerge. Und das ist im Grunde der Beginn des Bösen, wenn man so möchte, in Mittelerde. Und dieser Sauron, den wir im Herrn der Ringe kennen, das war ein Diener dieses Urbösen. Dieser Urböse, der wurde dann im Verlaufe der Handlung dieser Welt oder der Geschichte dieser Welt auch besiegt. Sauron hat diese Niederlage überlebt und hat dann später versucht, seinem Herrn nachzufolgen. Und am Ende des Herrn der Ringe wird er ja letzten Endes auch besiegt. Aber das Besondere ist, die Elben sind so entworfen von Gott, dass die für die Dauer, so lange wie diese Welt existiert, als harmonische Einheit von Seele und Geist, von Seele und Körper existieren können. Das funktioniert nicht ganz. Das ist eben durch den Einfluss des Urbösen, ist das etwas gestört, dieses Gleichgewicht. Aber das ist im Grunde das Design. Während hingegen Menschen sind, wie wir, ne, kennen wir ja alle von uns, die sind sterblich. Und die sind nur für einen begrenzten Zeitraum in dieser stofflichen Welt. Und dann verlassen sie die, das heißt, Menschen, die sterben, die verlassen diese stoffliche Welt und gehen unmittelbar zu Eru. Also vergleichbar auch durchaus mit dem christlichen oder dem jüdischen Gott. Und irgendwann, wenn diese Welt auch endet, diese Ader, diese beschädigte Ader, weil die durch den Einfluss der Bösen halt den einen oder anderen Schaden davongetragen hat, irgendwann wird die mal untergehen und zerstört werden. Da kann man vielleicht auch Anklänge des nordischen Ragnarok sehen. Dann wird eine neue Ader entstehen und die wird dann tatsächlich so wie beabsichtigt völlig perfekt sein. Da werden die Menschen dann auch einen Anteil haben, an die zu bauen, und auch die Elben. Und Elben sind aber in dieser beschädigten Ader, also das ist die Welt, die uns dann im Hobbit und auch im Herrn Ringe begegnet, die sind für die Dauer dieser Welt an sie gebunden. Die können die nicht verlassen. Und das ist ein interessanter Aspekt, der im Herrn der Ringe ein ganz klein wenig anklingt. Im Silmarillion kann man es ein bisschen stärker sehen, dass die Menschen, die Elben beneiden, weil die halt ewig jung für Menschen aussehen, ne? Weil nach menschlichen Maßstäben verändern sich Elben im Grunde nicht. Die werden Jahrtausende, Jahrzehntausende werden die alt natürlich, ne? Weil die sind ja so alt werden die wie die stoffliche Welt. Und aber die Elben hingegen beneiden die Menschen, weil die sozusagen diese Last dieser Jahrhunderte, Jahrtausende oder Jahrzehntausende nicht tragen müssen, sondern nach einem kurzen Aufenthalt diese Welt tatsächlich verlassen können. Und das ist dieser Aspekt der Sterblichkeit und das Fadern der Sterblichkeit bei den Menschen. Das ist eines der wesentlichen Motive, die viele dieser Geschichten vorantreibt und immer wieder auch auftaucht natürlich in den verschiedenen Geschichten, die Tolkien geschrieben hat. Und das trägt auch natürlich zu diesem tiefen Hintergrund dieser Welt bei, weil er, sagen wir mal, so fundamentale philosophische oder auch religiöse Bedürfnisse oder Vorstellungen dort hat einfließen lassen, ohne dass jetzt zu einem billigen Abklatsch, sag ich mal, einer jüdischen oder christlichen Auffassungen zu machen. Ne?
Okay, dann wissen wir jetzt schon, wer da so alles lebt quasi in diese Mittelerde. Magst du uns nochmal ganz kurz, bevor wir zum Rollenspiel kommen, so die Lokalitäten erklären? Also klar, wir haben alle den Herr-der-Ringe-Film geschaut, aber was gibt's denn da so alles für Lokalitäten, für Regionen? Quasi, wenn ich da mein Abenteuer irgendwann mal spiele, habe ich dann da auch Wüste oder habe ich nur Gebirge und tiefe Minen und irgendwelche großen Städte? Was gibt's denn da so?
Du hast im Grunde alles das, ne? Das heißt, du hast zum einen Wüste, also südlich von Gondor, kennen wir auch alle durch den Film, ne? Da beginnt so eine, sag mal, mittelmeerartige oder halt auch vielleicht Nordafrika oder arabisch geprägtes Klima. Das heißt, da wird es dann warm und sandig. Also da kann man sowas wie Wüsten oder Halbwüsten eben auch finden. Wenn man ganz in den Norden reist, findet man Polarregionen, Küsten, Flüsse, Hochgebirge, Sümpfe. Im Grunde alles ist da. Flache Ebenen, große Wälder, also alles das, was auch Abenteuersettings natürlich ausmachen. Und du findest halt auch die unterschiedlichsten Kulturen, die Geschichte der Herr der Ringe, wo der spielt, wo auch die Filme waren. Das ist halt ein Endpunkt dieser Geschichte, wenn man so möchte, weil die wesentlichsten Protagonisten, also die Vorfahren von Aragorn und andere, die haben in dieser Region der Welt seit 6.500 Jahren agieren die dort, ne? Die haben Reiche gegründet, die Reiche sind aufgestiegen, sind groß geworden, sind untergegangen, haben sie aufgesplittet, sind zerfallen in kleinere Nachfolgereiche, die auch untergegangen sind. Gondor war etwa 1,5 bis 2000 Jahre vor der Handlung des Herrn der Ringe, war Gondor eine imperiale Großmacht, ist zur Zeit des Herrn der Ringe auch einen kleinen Rest zusammengeschrumpft, der dann eben sich, sag mal, mit bündenden Kräften gegen den Bösewicht, gegen Sauron verteidigt. Sauron selber in seinem von Gebirgen, an drei Seiten von Gebirgen umgebenen Land, was auch vulkanisch geprägt ist, sehr lebensfeindlich. Also man findet im Grunde alles, ne?
Und weil wir ja in einer Fantasy-Welt sind und ja wirklich dann gleich zum Rollenspiel übergehen, zumindest ich habe nur die Herr-der-Ringe-Filme und die Hobbit-Filme geschaut, nie gelesen, deswegen wahrscheinlich eine dumme Frage, die aber schon tausendmal gestellt worden ist. Zu Fantasy gehört ja irgendwie auch Magie dazu. Und ich habe aber das Gefühl, wenn ich also diese Filme schaue, eigentlich gibt's keine Magie, außer die paar Zauberer wie Gandalf und die sind allerdings dann overpowered. Wie ist denn das wirklich mit der Magie? Habe ich so den richtigen Eindruck oder liege ich total falsch?
Ja, ja und nein. Klassische Antwort. Ja, in der Hinsicht, es gibt dort im Grunde nichts oder fast nicht, also sehr, sehr, sehr vage nur angedeutet, so etwas, was man in Spielen viel findet, diese Spruchmagie. Ne? Es gibt einen Spruch für dieses, es gibt einen Spruch für jenes, die man dementsprechend dann wirkt, je nach Charakterklasse und was man denn so alles kann und wie Erfahrungsstufe. Sowas gibt es da tatsächlich nicht. Das machen eben diese Zauberer wie Gandalf oder Saruman, die können sowas in der Richtung. Wird auch im Film so ein bisschen angedeutet. In den Büchern ist es noch indirekter. Ansonsten findet man diese Art von klassischer Spruchmagie und ganz besonders eben diese klassische Kampfmagie, so diese pyrotechnischen Hilfstruppen, findet man da gar nicht. Allerdings ist diese Welt dennoch getränkt in Magie. Aber das äußert sich halt nicht in diesen klassischen Zaubersprüchen, sondern in Gegenständen, in Orten oder in Personen, die eben magisch sind, ne? Und das ist eben halt auch so eine Besonderheit, dass diese Glaubwürdigkeit dieser Welt, die ist immer noch, obwohl man einem klar ist, dass es natürlich eine Fantasy-Welt ist und ja auch beschrieben mit Dingen, die wir garantiert nicht haben in unserer echten Welt. Aber mit ein wenig Fantasie könnte man sagen, das ist durchaus möglich. Das heißt, dieser Anteil an Zauberei, an Magie ist da, man kann sie erkennen, aber sie ist jetzt nicht so in your face, dass man davon förmlich erschlagen wird und der Zauberer in einer Stadt sowas wie der magische Handwerker ist, wo man hingeht und sagt, nicht nur sagt, man möchte einen Tisch haben und der Tischler macht einem, sondern wenn man sagt, man braucht diesen oder jenen Gegenstand oder Zauber, dann sagt er, ja, das macht der Zauberer 3 Straßen weiter, aber der kann das nicht so gut und wenn du dann noch die nächste Querstraße rechts nimmst, da ist der nächste Zauberer, der kann das andere, was du gern hättest. Sowas gibt's da gar nicht.
Dann kommen wir mal zum Rollenspiel. Mir wurde ja versprochen, dass du sozusagen alle Rollenspiele im Herr der Ringe-Setting kennst. Und deswegen frage ich doch mal, was gibt's denn so alles? Gib uns doch mal quasi so eine Reise durch die Herr der Ringe-Rollenspiele vom allerersten bis zum allerletzten.
Das ist ein hochinteressantes Thema. Kurze Historie. Es gibt bisher 3 Spiele, also Rollenspiele, klassische Tabletop-Rollenspiele, die offiziell lizenziert sind und dementsprechend Mittelerde zum Thema haben. Das hat angefangen 1982 mit der Reihe Middle-Earth Roleplaying. Mers, auf Deutsch Mittelerde-Rollenspiel. Englisch 1982. Interessanterweise gab es zuerst einige Quellenbände und erst 1984 gab es das erste Regelbuch dazu. MERP bzw. Mers lief dann als Reihe bis 1999. Dann wurde der Firma durch den Lizenzgeber die Lizenz entzogen und neu vergeben. Und das zweite Spiel, was dann danach kam, das kam dann mit Regeln ab 2002, war das Lord of the Rings Role-Playing Game. Das Herr der Ringe Rollenspiel dann auf Deutsch, gab auch kurz. Das war von Decipher, der Hersteller oder der Verlag, der es rausbrachte. Und das hatte nur eine relativ kurze Laufzeit. Das ist, glaube ich, nur bis 2007 war das. Und dann hat die Firma die Lizenz zurückgegeben. Die hatten auch interne Probleme mit Veruntreuung. Also das lief alles nicht so optimal. Die hatten auch ein bisschen das Problem, zumindest im Marketing, dass deren Bücher, also was sie herausgebracht haben, die Regeln und auch die Zubehörbände, die waren vollgepflastert mit Filmbildern. Ne? Und Leute, die nicht genau hingesehen haben, haben dann häufig gedacht, das ist irgendwie das Spiel zum Film, was nicht der Fall war. Die haben immer sehr genau darauf geachtet, klarzustellen, wenn irgendwelche Regeln oder irgendwas, was dargestellt wurde, ob das jetzt den Büchern zuzuordnen ist oder den Film. Aber da musste man eben, wie gesagt, schon ein bisschen hingucken. Erst in späteren Bänden haben sie dann auch eigene Illustrationen, Originalillustrationen verwendet und keine Filmbilder, aber da war der Zug für die im Grunde schon abgefahren. Kurzer Rückgriff noch, dass der Herausgeber oder der Verlag, der MERP seinerzeit rausbrachte, das war Iron Crown Enterprises und im Deutschen hatte das dann ursprünglich der Citadel Verlag, später Laurin und später noch Queen Games. Also das ist im Deutschen, hat das so eine ist das durch mehrere Hände gegangen. Und dann lag die Lizenz einige Jahre brach und letzten Endes ist dann 2011 das nächste Rollenspiel-Regelwerk auf den, gänzlich neues Regelwerk auf den Markt gekommen, namens The One Ring, auf Deutsch der eine Ring, hat inzwischen 2 Versionen oder Ausgaben erreicht. Die erste, die wurde herausgegeben vom Cubicle 7. Und die zweite jetzt von Free League Publishing. Der Autor ist der gleiche geblieben, aber wie gesagt, der herausgebende Verlag hat gewechselt. Und One Ring gibt es nach wie vor. Also das ist jetzt seit 14 Jahren die offiziell lizenzierten Regeln oder Regelwerk und Mittelerde-Rollenspiel. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, ist die Art und Weise, die haben natürlich alle unterschiedliche Schwerpunkte, einen ganz anderen Charakter. Das ist ja auch ganz gut so, weil sonst hätte man ja jedes Mal das Gleiche. Aber was die Spielehersteller oder die Autoren genauso beachten müssen, wie auch beispielsweise Peter Jackson bei den Filmen oder jetzt auch die Amazon-Serie, ist die Lizenzsituation. Die Lizenzsituation für Mittelerde ist ein echtes Minenfeld. Ich hatte ja vorhin, als ich über die Mittelerde geredet habe, über viel über den Hintergrund erzählt. Und vieles oder sehr vieles von dem findet man eben nicht im Herrn der Ringe. Da findet man das nur in Andeutung, sondern vieles ist dann halt in anderen Werken, die erst nach dem Tod von Tolkien dann von seinem Sohn herausgegeben wurden. Da gibt's einen ziemlich großen Fundus an den verschiedensten Büchern und Publikationen. Und die Lizenz für Spiele und auch für Filme und auch für Serien, das ist ja das, worauf das alles beruht, die gilt nur für den Herrn der Ringe, oder sprich für den Text des Herrn der Ringe, auch noch ein Teil der Anhänge. Was jetzt genau, wie das definiert ist, das wird offiziell nicht kommuniziert. Und für den Hobbit. Und das macht die Sache natürlich extrem schwierig, weil vieles dessen, was als Hintergrund dazugehört, was ich vorhin erläutert hatte, eben gar nicht im Herrn der Ringe zu finden ist. Und bei Merb, in den Merb-Zeiten, in den 80ern und 90ern, da spielte das keine große Rolle. Da war die Lizenz für Mittelerde war eine unter vielen. Da gab nicht viel Geld mit zu verdienen. Nämlich die Autoren von Merb und Merth, die haben ihre Lizenz regelmäßig weit überschritten, haben kunterbunt alles verwendet, was damals verfügbar war. Auch, wie gesagt, diese andere Sekundärliteratur. Aber das hat niemanden interessiert. Und das ist halt jetzt mal, wenn man einen kleinen Exkurs macht, das Riesenproblem, was die Amazon-Serie hat. Weil aber die ganzen Detailinformationen über die eigentlichen, was so passiert in der Handlung, also worum es da geht, ne, dürfen die gar nicht verwenden. Deswegen haben die im Grunde ihre eigene Fanfiction geschrieben dazu und die teils gut ankommt, teils nicht so gut ankommt, je nachdem, wie man das betrachtet. Aber gut, das ist nur ein Nebenthema.
Thomas, kurze Rückfrage. Also das erste jetzt, kannst du noch einen kurzen Satz sagen gleich zu der 5E-Variante? Das ist ja so eine Art Spin-off, hätte ich gesagt, vom The One Ring. Und das andere, das heißt, Stand heute werden wir niemals Filme von den anderen Zeitaltern, den wahren Schlachten, die damals noch mit noch mehr durchdrängter Magie in Mittelerde zu finden war, das wird's nicht geben.
Das wird man absehbar nicht finden, ganz genau. Genau, also was es natürlich auch noch gibt, da hat jetzt nämlich schon sowohl Cubicle 7 als auch Free League, die haben eben ihr Regelwerk, The One Ring. Da haben die ja, wie gesagt, eigene Regeln für geschrieben, aber um halt auch den Markt, sag mal, von anderen Spielen mit abzudecken, haben die auch, sag mal, von den Büchern, also von One Ring, also den Zubehörbänden, die dafür rausgebracht werden, bringen die auch D&D 5 Edition Versionen raus. Ne? Die haben andere, ich glaube, das heißt jetzt der Herr der Ringe Rollenspiel, die aktuelle Version, die frühere von, als es doch zu Cubicle 7 gehörte, hieß Abenteuer in Mittelerde. Und das ist im Grunde exakt der gleiche Inhalt wie die Zubehörbände für One Ring, nur halt mit Spielwerten für 5E. Muss man sagen. Die haben natürlich noch jeweils ein Band extra herausgebracht, was, sagen wir, welche Regeln da verwendet werden sollen und auch gerade was natürlich noch Zauberei angeht, natürlich ein wichtiger Punkt. Das heißt, es ist nicht reinrassiges 5E in der Hinsicht, aber die Mechanismen sind im Grunde die gleichen, nur halt angepasst eben auf Mittelerde und sagen wir, der ganze Fluff, die Abenteuer, die Schauplätze und so weiter, die beschrieben werden, das ist eins zu eins genau das, was im One Ring ist. Ne? Werden eigentlich im Grunde nur die Stats-Blöcke für die Gegner und für die NSCs, die werden ausgetauscht. Ansonsten ist das Gleiche. Ich glaube, das Artwork ist auch noch ein anderes. Aber ansonsten ist, wie gesagt, der Inhalt ist ansonsten eins zu eins.
Nun ist ja Dungeons & Dragons so doch etwas, sagen wir mal, verschrien Richtung, dass es ja kampflastig ist. Wie ist denn das bei den anderen Mittelerde-Rollenspielen? Ist es auch eher so, sagen wir mal, ein Spiel, was kampflastige Taktiker wie ich beispielsweise spielen würden? Oder ist es mehr so ein erzählerisches, wir reisen gemütlich durch Mittelerde?
Sowohl als auch. Kann man am besten erläutern anhand der Extreme, sage ich mal. Merb und Merth damals in den 80ern und 90ern, das war im Grunde D&D. Das Merb war eine etwas gestreamlinete und vereinfachte Version von Rollmaster, wer das vielleicht noch kennt, war auch eben sehr kampflastig. Es gab noch viele andere Skills, aber es war schon sehr kampflastig, allerdings auch sehr gefährlich. Wer schon mal Rollmaster oder Merb gespielt hat, weiß das. Das ist nicht wie bei D&D oder auch bei vielen anderen Spielen, dass man eine gewisse Trefferpunkteanzahl hat, die dann durch Treffer eben langsam runtergezählt wird und wenn man die dann eben aufgebraucht hat oder ins Negative fällt, entweder bewusstlos oder tot, je nach System. Sondern da gab es auch so genannte Trefferpunkte, aber das war hatte eher so Ausdauercharakter. Und wenn man da richtig getroffen wurde, die sogenannten kritischen Treffer, dann gab es da Tabellen, in denen das dann nachgesehen wurde. Und dann wurden da echte Verletzungen beschrieben. Dann konnte man geköpft werden, dann könnte einem durch einen Feuerstrahl der Brustkorb aufgeplatzen. Man konnte pulverisiert werden durch einen Blitz. Konnte einem Bein abgehackt werden. Also echte Verletzungen, wenn man so möchte. Das hat auch dazu geführt, dass sowas auch, wenn man zu kampflastig gespielt hat, das auch schnell mal fatal enden konnte. Selbst bei jemandem, der unverletzt in einen Kampf gegangen ist. Ne? Das One Ring ist jetzt eigentlich in der Hinsicht im Grunde das Gegenteil. Auch da ist Kampf durchaus gefährlich. Also das ist auch nichts, wo man sich schnell darauf einlassen sollte, weil auch da man schnell an das Ende der Fahnenstange gelangen kann. Aber das legt sehr viel mehr Wert auf diesen erzählerischen Aspekt. Und vor allen Dingen legt es sehr großen Wert darauf, die Stimmung und so die Besonderheiten von Mittelerde einzufangen. Bei Mörs seinerzeit hatte man den Eindruck, da hat man eben Rollmaster-Regeln genommen, die ja selber ursprünglich nur als Erweiterungsregeln für D&D gedacht waren und hat die eben auf Mittelerde portiert, hat also ein generisches Spielsystem, dem, sagen wir mal, so einen leichten Mittelerde-Anstrich gegeben. Hat auch super viel Spaß gemacht, habe ich damals viel gespielt, Penduland auch noch. Aber da haben die Spieleautoren im Grunde die Welt eher ihrem Spielsystem angepasst als andersrum. Während hingegen hier beim One Ring ist das jetzt so, dass man da sich die Autoren sehr genau angesehen haben, was macht so ein bisschen die Besonderheiten in dem Buch aus, was ist die Faszination oder was ist so ein bisschen die Essenz davon und wie kann man versuchen, das jetzt in Regeln umzusetzen. Das heißt auch das Verhalten, welche Art von Leuten man überhaupt spielt, welche Rolle auch soziale Interaktion, welche Rolle das Reisen an sich hat. Also das Reisen an sich ist da schon auch mit Würfeln Regeln bedacht. Das heißt auch diese Interaktion mit Hoffnung und mit Schatten, also sprich der Einfluss des Bösen in der Welt und die Hoffnung, aus der man schöpft. Das heißt, da haben die sich wirklich überlegt, was macht die Essenz, was macht das Besondere aus dieser Spielwelt, die da beschrieben wird, und wie können wir versuchen, diese Stimmung, wie wir dem Hobbit und Herrn der Ringe finden, wie kann man versuchen, die in gewisse Regeln zu gießen, um ein Spielerlebnis zu bekommen oder ein Spielstil, wo auch die Regeln diesen Eindruck wiedergeben können. Ne? Genau andersrum, als Merp das seinerzeit gemacht hat.
Und was spiele ich denn dann überhaupt? Also spiele ich mehr so einen Zauberer wie Gandalf oder bin ich so ganz bodenständig jetzt ein Hobbit, der irgendwie Kürbisse farmt?
Richtig, ganz genau. Aber da beim muss man auch wieder unterscheiden, beim Mers, da gab es tatsächlich Zauberer als Charakterklasse und da konnte man auch Zaubersprüche lernen. Also allein daran konnte man schon sehen, dass man sich da eher vom Regelsystem her orientiert hat, als von dem, was man tatsächlich in den Büchern finden kann. Während hingegen, wie gesagt, im One Ring, im einen Ring, da findet man, kann man ja sehen, es gibt solche Leute wie Gandalf oder Saruman, die können eben zaubern, aber andere eben nicht. Und das ist klar, man spielt eben keine mächtigen Zauberer, weil diese Zauberer wie Gandalf und Saruman sind ja auch keine Menschen, sondern das sind auch, wie soll man sagen, schwächere Versionen der Valar. Also die spielen von der Macht her in ganz anderen Ligen als Menschen oder Elben. Und demzufolge spielt man da Zwerge, Menschen hauptsächlich, vielleicht auch Elben und spielt dann tatsächlich Charakterklassen, die werden auch so genannt, wie man sie da findet. Ein Champion, ein Hauptmann, also sag mal, wie das Boromir beispielsweise war, ein Boten, Schatzjäger oder halt auch ein sowas wie ein Wächter, sowas wie die Waldläufer des Nordens. Ne? Das heißt, da sind auch die Charakterklassen wenig generisch beschrieben, sondern eben schon mit einem gewissen Touch, wo man von der Beschreibung allein des Namens schon den Eindruck hat, was der eben machen soll. Und das ist auch eine Besonderheit im einen Ring oder One Ring, ich benutze mal so, ist, dass dort nicht vorgesehen ist, dass man neutrale oder auch eher böse, selbstsüchtige Söldnerseelen spielt, sondern man spielt aufrichtige, gute Leute, die Abenteuer erleben, aber dabei eben immer gegen den Schatten, also gegen den Einfluss der Bösen agieren und deswegen also nicht diese klassischen Rollenspiel-Klischees bedienen, wir haben jetzt, sag ich mal, die Räuberbande erschlagen und jetzt plündern wir aus, mal gucken, was die so haben. Sowas findet da eben nicht statt.
Und was ich jetzt rausgehört habe, was ich wahnsinnig spannend finde, du spielst im Prinzip Low-Fantasy-Charaktere in einer High-Fantasy-Welt. Das ist interessant, sage ich jetzt mal so, weil das ist ein relatives Alleinstellungsmerkmal. Das habe ich so oft noch nicht gesehen. Weil normalerweise, wenn du in einer High-Fantasy-Welt spielst, dann spielst du auch High-Fantasy. Dann hast du halt auch Charaktere, die over the top sind. Ne, D&D, DSA, die können das alle. Aber Low-Key-Charaktere spielen in einer High-Fantasy-Welt finde ich schon ganz, ganz nice.
Ja, und die haben auch eine nicht so gute, natürlich auch mal wieder persönliche Einschätzung, aber auch natürlich sehr gute Zubehörbände und Abenteuerbände rausgebracht. Und einer, den finde ich ganz besonders, der ist noch für die erste Edition rausgebracht worden, heißt Darkening of Mirkwood, also sag mal ich weiß nicht, wie der deutsche Band heißt, ich habe nur den englischen, also Verdunkelung des Düsterwaldes oder so ähnlich wird es wahrscheinlich sein. Der ist als Kampagne über einen Zeitraum von Jahrzehnten angelegt. Das heißt, das ist auch eine Besonderheit beim One Ring, dass man eben nicht als typische Söldnerseelengruppe da durchstreift und dann Tag ein, Tag aus da seine Abenteuer erlebt, sondern das Spielsystem legt auch Wert darauf, dass die Spielercharaktere nach wie vor eine Verwurzelung in ihrem sozialen Umfeld haben, bei ihren Familien und Freunden. Und dorthin auch regelmäßig zurückkehren. Das heißt, das ist ein bisschen, wie man das früher von Pendragon kannte, oder ich weiß nicht, wer es mal gespielt hat. Das heißt, da wird die gesamte Kampagne oder die Abenteuer werden in sogenannte Abenteuerphasen unterteilt. Das ist dann eben das, wo man dann die typischen Abenteuer so erlebt. Und dann in eine Gemeinschaftsphase. Das heißt, dort lernt man neue Fähigkeiten, Skills und so weiter. Und die dauert dann auch Wochen oder Monate, ne? Das heißt, man hat auch tatsächlich einen echten Zeitverlauf durch das Spiel. Das heißt, man hat ein, vielleicht zwei Abenteuer pro Jahr und man altert auch und das gehört eben auch zum gesamten Skill- und Hintergrund-Setting dazu, dass man eben regelmäßig auch wieder sozusagen Familie und Freunde aufsucht. Und die Abenteuer sind tatsächlich so angelegt, natürlich, dass man dann nicht jetzt derjenige ist, der Sauron oder den Balrog erschlägt. Das ist anderen Leuten vorbehalten. Aber das Schöne an den, auch im Herrn der Ringe, ist ja, gerade wenn man jetzt nicht nur die Handlung an sich betrachtet, sondern die Anhänge, wo Tolkien noch ein bisschen detaillierter so in die Welt eintaucht, mit den Beschreibungen und mit den Ereignissen, wann was passiert ist. Und da werden ja häufig dann Ereignisse beschrieben, dass da wurde jene Schlacht oder da ist dieses Reich untergegangen oder all solche Dinge. Wenn man das geschickt anstellt, dann kann man ja seine Gruppe so steuern und seine Abenteuer, dass die Abenteurer die unbesungenen Helden sind, die dafür gesorgt haben, dass diese Ereignisse passieren können. Auch wenn die nicht in den großen Chroniken überliefert wurden. Ne? Und das finde ich als Spielleiter eine geniale Sache, gerade für Leute, die das Spiel machen, weil sie das Setting mögen und nicht, weil sie das Spielsystem mögen, dass die da noch, sagen wir mal, noch eine viel tiefere Immersion haben, weil die dann wissen, siehst du mal, das ist doch da passiert. Siehst du, und wir haben dafür gesorgt, dass das passieren konnte. Ne? Finde ich persönlich super.
Total gut, ja.
Aber das ist natürlich auch eine, Thomas, was du jetzt auch ansprichst, ist natürlich auch eine schöne Überleitung, weil ja genau du diesen Gedanken, diese unbesungenen Helden, bringst du jetzt ja als Sandbox-Abenteuer mit ins Ziehen. Also vielleicht nochmal so ein bisschen Anekdotisches, das könnt ihr dann auch rausschneiden, wenn es nicht relevant ist, aber ich habe ja mit Thomas schon vor 25 Jahren wirklich so Rollenspiele gespielt und also wenn ich einen Master hatte, der in einer Welt wirklich gelebt hat, dann war das Thomas. Und das hast du natürlich in dem Spielen, also im Erlebnis als Spieler, als Spielerin erfahren. Also das muss ich schon sagen. Wie gesagt, wir spielen jetzt schon lange nicht mehr, weil wir auch an ganz anderen Orten wohnen. Aber das, also diesen Transport der Welt, das Erlebnis für mich als Spieler, als Spielerin war immer bombastisch. Fun Fact, das führte dann dazu, dass er dann nach und nach das Mittelerde-System, was eher so ein bisschen ne, D&D-like war mit Zaubersprüchen und Feuerbällen und Blitzstrahlen und so, im Spielen von unseren lieben Charakteren, die ja immer hochgelevelt sind, die dann immer weiter beschnitten hat, weil das nicht mehr in die Welt passte. Ist für einen Spieler natürlich nicht so schön, wenn die Charaktere beschnitten werden, auch wenn das in die Welt passt. Aber im Nachhinein ist das zum Schmunzeln und ja auch klar, wo der Gedanke herkam. Ich weiß aber, dass es dann in der Runde nicht immer ganz schmerzfrei war, sag ich mal so.
Da muss ich sagen, das war auch echt eine Lernkurve. Man war jung und klar, hat auch Fehler gemacht.
Es waren immer tolle Sessions.
Und das ist auch eine Sache, das ist genau die Überleitung, wie auch Ulan gerade sagte. Da ich selber habe jetzt hier, wo ich jetzt wohne, seit 8 Jahren eine Spielrunde laufen, auch in Mittelerde, natürlich in Mittelerde, klar. Und das, was wir bisher so erlebt haben an Abenteuern, das ist das, was ich jetzt für das Zine davor bei Uland auch aufgeschrieben habe. Wir sind noch lange nicht am Höhepunkt, sag ich mal, oder am Endpunkt sowieso nicht. Die Kampagne hat ja in dem Sinne sowieso keinen Endpunkt angelangt. Aber die Besonderheiten sind natürlich schon zu sehen. Also wir spielen also auch nicht zur Zeit des Ringkrieges, also sag mal, der Herr der Ringe, also das One Ring, das spielt ja von seinem Hintergrund, also von dem ganzen Zubehörmaterial, was es gibt, das spielt ja so zwischen der Zeit des Hobbit und des Herrn der Ringe. Das liegt auch an den Lizenzen, weil nur da das Material dürfen sie ja benutzen. Während hingegen Merz seinerzeit als Standard-Setting eine Zeit etwa 1400 Jahre vorher sich ausgesucht hatte. Und meine Kampagne spielt jetzt noch ein bisschen davor, also die spielt jetzt so über den Daumen etwa 1600 Jahre vor den Herrn der Ringe. Da sieht man noch so ein bisschen diese Dimensionen, die da sind. Das sind nicht einfach nur ein paar Jahre oder Jahrzehnte, sondern da geht es gleich um Jahrhunderte oder fast um Jahrtausende, diese Geschichte mit was da alles passiert ist. Und das ist eben eine Zeit, die ich auch persönlich sehr interessant finde, weil dort die Bösen, also wie Sauron, ist ja im Herrn der Ringe so ein Übermächtiger, ne, der kurz vorm Sieg steht, und die alle, die im Widerstand leisten, die sind ja so, pfeifen ja so mehr oder weniger auf dem letzten Loch. Und in der Zeit ist es genau andersrum. Das heißt, da sind die Diener von Sauron sind noch sehr schwach, agieren indirekt oder halt verdeckt und inkognito, während die guten Leute, also die Vorfahren von Aragorn und seine Verwandten, die haben noch große Reiche und sind noch diejenigen, die damals im Nordwesten von Mittelerde, wo das Ganze spielt, eben die Großmächte sind, ne? Haben also noch etablierte Reiche. Und da ist die Kampagne, in der ich jetzt spiele, da dreht sich eben jetzt darum, dass das jetzt wenige Jahre vor dem Untergang eines dieser Nachfolgereiche im Norden, also in der groben Region, da wo auch das Auenland liegt. Und da wird natürlich das ganz große Finale wird natürlich dann stattfinden, wenn da der große Krieg dann ausbricht, in den die dann mit hineingezogen werden, wenn dann da die Armeen der Gegner dann entfallen. Aber so weit sind wir ja noch nicht in der Kampagne. Aber wir sind auf einem guten Weg.
Dann bleiben wir vielleicht noch mal ganz kurz beim Uland. Denn der Uland hat tatsächlich ein Substitutionsrollenspiel sozusagen mitgebracht. Er möchte nämlich auch noch ganz kurz was vorstellen, was auch so ein bisschen Herr der Ringe-Vibes hat sozusagen. Ja, was hast du uns denn mitgebracht und ist es denn wirklich besser als die offiziellen Herr der Ringe-Rollenspiele?
Auch da wieder, ne, gibt ja kein besser, wie man spielen möchte. Und wahrscheinlich, wenn man die Welt so wie Thomas ausfüllt und das so erleben will, dann wird wahrscheinlich der eine Ring das beste Regelwerk sein. Ich fand eigentlich nur schön, und das hat jetzt Pro Indie ja vor ein paar Monaten, letztes Jahr oder so, auch ins Deutsche übersetzt. Also das ist ja das System Against the Dark Master. Und in dem Sinne ist es eine liebevolle Hommage und tatsächlich an das Regelwerk Mittelerde. Und sie nehmen also dieses alte, verstaubte System und nehmen so die besten Sachen aus Rollmaster, aus Mittelerde, den Grundgedanken von den Mechaniken. Es gibt auch wieder Spruchlisten, aber verschlanken alles extrem und bauen, ich sag mal, moderne Vibes von Rollenspielen, die wir heute so haben, ein. Und wenn man früher beim Mittelerde oder Merz gespielt hat und grundsätzlich sagt, also irgendwie hat das schon Spaß gemacht, das System, aber heute ist das schon ein bisschen verstaubt, dann kann ich das jeder und jedem empfehlen, weil natürlich, die haben ja mit der Lizenz nichts zu tun, aber allein das Coverbild, die haben quasi vom Merz der alten Box, da sieht man den Schicksalsberg und die Gefährten und so, und das haben sie dann umgeswitcht und haben das neu interpretiert. Natürlich darf es jetzt nicht der Schicksalsberg sein, ist natürlich ein bisschen anders alles gezeichnet, aber sie schreiben auch, dass über Jahrzehnte sie auch da irgendwie inspiriert worden sind. Und in dem Sinne ist es einfach eine liebevolle Hommage von wirklich Leuten, die ein tolles System kreiert haben. Mit den Folgebänden merkt man, dass es nicht auf Mittelerde spielt, weil sie dann auch mit Feenwesen und dies und das so ganz klassisch Fantasy machen. Ja, das kann ich, wer so ein bisschen das Mers nochmal spielen möchte und nochmal erleben möchte und in Mittelerde oder nicht, dem lege ich das irgendwie ans Herz und es erinnert mich immer an die Mittelerde-Zeit. Das wollte ich nochmal mitbringen als Gedanke oder vielleicht einfach nur, weil ich das wertschätze, wenn jemand sich so eine Arbeit macht und das nochmal so, ja, diesen Tribut irgendwie auch einem System oder irgendwie auch der Welt dann zollt, auf seine Art und Weise.
Dann eine Sache noch, Thomas. Du betreibst ja noch Othermind. Wolltest du da nochmal kurz was zu sagen?
Ja, gerne. Das ist auch ein Magazin. Also da bin ich dann nicht weit weg vom Crunch Fluff, nur ist das halt natürlich thematisch sehr stark fokussiert. Und zwar Otherminds. Das ist ein Online-Fanzine, also das gibt es als frei runterladbare PDFs, was sich eben mit Tolkien oder Spielen auf Tolkiens Welt befasst. Völlig unabhängig vom System. Das ist auch aus der Idee herausgeboren. Das ist damals, sagen wir mal, noch in den 80ern, also schon lange her. Da gab es in vielen Magazinen, im White Dwarf damals und auch vielen anderen Rollenspielmagazinen, die haben ja immer eine relativ breite Palette an Spielsystemen abgedeckt. Ne? Da konnte man für D&D was finden, da konnte man was für RuneQuest finden, da konnte man mal was für Mittelerde finden. Also das war doch immer relativ breit gefächert. Im White Dwarf gab es dann ja einen klaren Bruch. Dann wurde das ja nur noch ein Werbemagazin für Games Workshop. Und auch die anderen eher universellen Magazine sind ausgestorben. Und dann hat in den 90ern, Anfang der 90er, hat sich damals ein analoges Magazin gefunden, das in Hardcopy erschien und dann auch Hardcopy international verschickt wurde. Das hieß Other Hands. Das ist im Zuge des ersten Filmes, hat das sein Erscheinen eingestellt oder musste einstellen. Und einige Jahre später, im 2007, haben wir uns dann entschlossen, ein Nachfolgemagazin damit dazu zu etablieren. Das ist eben dieses Other Minds. Das beide Namen leiten sich von einem bekannten Zitat aus einem Brief von Tolkien ab. Und ja, wie gesagt, seit 2007 bin ich da der Herausgeber und auch als fleißiger Autor mit dabei, die entsprechenden Ausgaben zu produzieren. Ne? Das findet man unter otherminds.net, N-E-T. Und wie gesagt, da kann man sich die PDFs nach Bedarf dann auch runterladen. Sowohl die alten von Other Hands, die haben wir nochmal retroaktiv in PDFs umgewandelt, weil die waren ja seinerzeit, wurden die ja nur als Hardcopies produziert. Und wie gesagt, Other Minds wird von vornherein gleich als PDF rausgebracht. Die letzte Ausgabe, die ist jetzt gerade Ende April rausgekommen.
Also, ihr habt es hier zuerst gehört. Findet ihr auch alles in den Shownotes, falls ihr Mittelerde mit Universalsystemen wie Fate oder Tiny D6 oder so spielen wollt, dann habt ihr da auch Quellen zur Verfügung. So, das war unsere heutige Folge. Ich möchte mich ganz herzlich bei unseren beiden Gästen bedanken. Danke Thomas, danke Ulan. Es hat Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich noch was über Mittelerde gelernt, was ich vorher noch nicht wusste. Und ja, war eine schöne Folge. Wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Vielen Dank, dass wir da sein konnten.
Vielen Dank.
Und natürlich wie immer 5 Sterne bei Apple und iTunes. Ihr kennt den ganzen Quatsch. Ciao.